Herzlich willkommen UFC und MMA-Fans bei der 7. Episode von Octagon, dem MMA-Podcast. Wie immer mit dem Vincent von MMA auf Deutsch.
Jo, moin.
Und dem Remo von MMA Inside.
Morgen.
Und bevor ich mit einer kleinen Frage wieder in diesen Podcast starte, habe ich ein bisschen, Eigenwerbung. Und zwar habe ich eine neue Website, und zwar das MMA-Mag, www.mma-mag.de. Hier findet ihr Kolumnen, einen kleinen Eventkalender zu allen Bellator und UFC-Events, den Spruch des Tages und den UFC-Live-Ticker. Das ist der News-Ticker, da findet ihr aktuelle News in kurzen Headlines, keine ewig langen Artikel. Und ja, kommen wir zur Frage, mit der ich in den Podcast starte. Und zwar, wie sieht die Zukunft von Luke Rockhold aus? Wir wissen ja, er ist jetzt im Middleweight, ja, sagen wir, fertig. Er möchte jetzt in das Light Heavyweight aufsteigen. Vor allem, wenn man darauf achtet, dass DC ins Heavyweight aufsteigt und gegen Stipe kämpft. DC kommt angeblich gar nicht mehr ins Light Heavyweight zurück. Was denkt ihr?
Ja, Vince, willst du eben anfangen?
Also bei DC weiß man ja jetzt noch nicht ganz genau, ob das so stimmt. Ich bin nicht sicher, ob er selber das bestätigt hat, dass er vorhat, nicht mehr zurückzukehren, wenn er aufsteigt.
Das hat Rockhold hat das gesagt. Und die sind ja
okay.
Die sind ja ziemlich gut miteinander.
Der Kampf mit Bisping ist halt noch da, ne? Und die Frage ist, ob die das hoch verlegen ins Leichtschwergewicht, so wie Rockhold das vorgeschlagen hat. Wenn nicht, sind natürlich beide Mittelgewichtler immer gewesen bisher. Und Bisping gehört da ja auch eigentlich in die Gewichtsklasse rein, ne? Wenn der Kampf nicht stattfindet, dann wartet ja auch wirklich eigentlich nichts mehr im Mittelgewicht und dann Gustafsson wäre dann so der Eröffnungskampf wahrscheinlich, ne?
Ja, möglich. Also ich denke ja auch, dass Rockhold eben nur noch abgewartet hat, bis DC tatsächlich ins LHW hochgeht. Ich vermute, das hat er schon lange vorgehabt.
Das stimmt, ja.
Ins Schwergewicht hochgeht, meine ich, Entschuldigung, dass DC ins Schwergewicht hochgeht. Und weil DC gehen eben auch langsam die Gegner aus, muss man ehrlich sagen, im Light Heavyweight. Ne? Wer ist denn da noch da? Der hat ja alles besiegt von Rang und Namen, außer Manua vielleicht, aber ist halt auch eine Motivationsfrage. Und ich könnte mir ohnehin immer noch vorstellen, dass DC nach dem Kampf gegen Stipe zurücktritt, also unabhängig vom Ausgang. Bin ich mir da nicht, aber es würde mich zumindest nicht überraschen, wenn man mal so sagt. Und dann wäre natürlich der Weg frei für Rockhold im LHW. Ich weiß halt nur nicht, wir hatten es ja schon mal angesprochen, ob er sich damit wirklich einen Gefallen tut. Ich meine, wir haben ja nur mehrmals gesehen, dass er nicht das stärkste Kinn hat, Rockhold. Und die Jungs im LHW, die schlagen schon noch ein bisschen härter zu als im Middleweight. Ne? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee wäre. Aber wahrscheinlich wird es so kommen.
Also wenn er eine Schwäche hat, dann ist es sein Kinn, ne?
Also ich persönlich denke, dass er, ich hätte schon sehr gerne Gustafsson versus DC gesehen. Dazu wird sie aber leider nicht mehr kommen. Oder höchstwahrscheinlich nicht mehr kommen, es sei denn, DC kommt auch noch zurück.
Oder Gus geht ins Schwergewicht auch hoch. Groß genug ist er ja.
Boah, das da will ich mal dran zweifeln, sagen wir es so. Das ist aber sehr interessant gerade. Ich meine, Luke Rockhold und Michael Bisping haben eine Rechnung offen. Aber gleichzeitig schießen Rockhold und Gustafsson sich gegenseitig an. Also, ich weiß nicht, irgendwie sind beide Kämpfe gerade offen, beide Kämpfe auch wahrscheinlich, weil...
Also ich glaube, der Bisping-Kampf findet statt, so wie das klang jetzt am Montag in der Helwani-Show. Von Gustafsson habe ich jetzt nichts gehört, außer dass vor zwei Wochen oder sowas kam ja Gustafsson und sagte, komm her zu mir, ich warte auf dich quasi. Was Gustafsson immer sagt.
Ich habe Ja.
Aber aktueller ist ja die Bisping-Geschichte, finde ich. Und beide haben doch eigentlich gesagt, dass sie da Interesse dran haben. Und die UFC ist angeblich auch hinter dem Kampf her.
Die UFC ist allgemein immer gegen coolen Kämpfen her. Ja, ich habe gestern noch einen Tweet gesehen von Gustafsson mit der entsprechenden Antwort von Luke Rockhold, aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die Tweets waren weg. Also Rockhold hat auf Instagram einen Screenshot vom Tweet von Gustafsson gepostet und ihn kommentiert, aber es war jetzt gerade, als ich geguckt habe, alles weg.
Was stand denn da?
Typische Trash-Talk einfach.
Okay.
Ja, kann also das, sein, das erstaunt mich aber ehrlich gesagt ein bisschen, weil Gustafsson und auch Rockhold sind dann nicht gerade als die versierten Trash-Talker bekannt, ne? Ich weiß nicht, es kommt mir jetzt schon fast so vor, als würden die versuchen, das jetzt künstlich zu hypen irgendwie.
Ja, nicht wenn die Dinger gelöscht sind. Die haben wahrscheinlich
ja, sich gut, auf jetzt natürlich
Beef eingelassen und dann hat die UFC angerufen und gesagt, ja, wir sind gerade an dem Bisping-Kampf
das
vielleicht.
Genau, ne? Das habe ich mir auch gedacht gerade.
Also gibt der Presse jetzt nicht den Eindruck, dass ihr zwei euch als nächstes bekämpft. Oder sorgt nicht dafür, dass der Hype um euren Kampf größer wird als der Kampf, der dann tatsächlich stattfinden soll, nämlich mit Bisping.
Manchmal werden ja auch bewusst irgendwelche Falschmeldungen lanciert, um die Presse und die Fans auf eine falsche Fährte zu locken, um dann im Hintergrund Ruhe zu haben für die tatsächlichen Vertragsverhandlungen mit dem wirklichen Gegner. Ist ja auch schon mehr als einmal passiert, sowas.
Das ist aber schlechte Promo. Also, wenn ich jetzt ein Fan bin und sehe, boah, der Luke Rockhold disst sich mit Gustafsson, es wäre schlecht für die UFC, wenn dann auf einmal ein ganz anderer Gegner um die Ecke kommt, sag ich mal, dann denkt man sich als Fan doch, hey, Moment mal, wieso kämpft jetzt Bisping gegen Rockhold, wenn Rockhold sich die ganze Zeit gebieft hat auf Twitter mit Gustafsson?
Ja, aber wie gesagt, wäre nicht das erste Mal, dass sowas gemacht wird, ne, um im Hintergrund Ruhe zu haben.
Ja, ich glaube eher daran, dass die das freiwillig gemacht haben, so ein bisschen Zoff, und dann hat die UFC gedacht, solange hier noch nichts steht, mach das mal lieber nicht, denn das ist nicht der Kampf, der
geplant ist.
Also das kann ich mir vorstellen. Ist natürlich eine gewagte These, wer weiß, ob der Bisping-Kampf stattfindet, aber für mich ist das so die am naheliegendsten für Rockhold.
Denke ich auch. Bisping. Also Rockhold hat ja bei der MMA Hour gesagt, wenn die UFC anrufen sollte, würde er den Kampf annehmen, jederzeit und überall.
Mhm. Und, ja gut, das sagen ja immer alle. Ja,
ja, aber ich denke, dass einer wie Rockhold auch hinter seinem Wort steht. Es ist keiner, der, ich sag mal, der flaxt.
Ich weiß nicht, der kommt mir manchmal schon ein bisschen so vor wie ein Aal, sagen wir mal. Also ja,
Wie ein Aal, so.
Ich will nicht sagen schmierig, aber so ein bisschen.
Naja, ich meine, wenn man Model für Ralph Lauren ist, doch, dann ist man schon ein bisschen schmierig.
Ja.
Dann ist man schon ein bisschen. Ich bin hier gerade auf Twitter und ich sehe den Tweet von Michael Bisping vor 2 Tagen gepostet. Da hat er den UFC on BT Sport retweetet. Und zwar haben die da ein Zitat genommen von Luke Rockhold. Da hat er gesagt, wenn Michael Bisping mich schlagen sollte, oder wenn Michael Bisping gewinnen sollte, wird das mein letzter Kampf. Und dann hat Michael Bisping gepostet: Sollte ich jedem einen Gefallen tun und diesen Typen in den Ruhestand zwingen?
Also, das finde ich jetzt wieder ein bisschen...
Wenn das noch von Bisping, aus Bispings Mund kommt, das ist schon...
Ja, also ich finde das aber jetzt wieder ein bisschen übertrieben, auch von Rockhold zu sagen, ich drehe zurück, wenn ich verliere, weil ich finde halt schon, dass er von den Fähigkeiten her, auch vom Alter her und auch von den körperlichen Parametern her locker mithalten kann, noch mit der Spitze. Es gibt überhaupt keinen Grund für ihn zurückzutreten. Ja, die Niederlagen, die Niederlagen, ja Moment, die Niederlagen, die er kassiert hat, die resultieren ja nicht daraus, dass er schlechter ist oder dass er halt nicht mehr mithalten kann, sondern meistens, weil er eben so einen kleinen Hang eben immer hat zur Überheblichkeit, zur Nachlässigkeit. Also finde ich jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, wenn ich jetzt gegen Bisping verliere, trete ich zurück. Das finde ich ein bisschen albern.
Ich finde es aber...
Ich finde das nicht übertrieben. Ich glaube, Rockhold ist genauso selbstbewusst, was Bisping angeht, wie zum Rematch. Im zweiten Kampf. Genau, und da hat es natürlich nicht so gut geklappt, aber ich glaube, Rockhold hat das einfach gesagt, weil er nach dem Motto, ich verliere auf keinen Fall gegen Bisping.
Ich halte es gar nicht so, ich halte es gar nicht mal für so unwahrscheinlich, dass er aufhört. Einfach aus dem
Grund. Das halte ich auch nicht für unwahrscheinlich.
Einfach aus dem Grund, dass er gerade beim Modeln sehr erfolgreich ist. Ja. Jetzt unter anderem auch für Ralph Lauren modelt. Und ist natürlich semi-optimal, wenn er da mit blauen Augen und gebrochenen Nasen zum Fotoshooting kommt. Also,
ja gut, aber das ist doch wieder, da muss man doch ganz klar sagen, er hat doch die Modeljobs, kriegt er doch nur, weil er bekannt ist. Also klar ist ja auch so, dieser Modeltyp ist auch klar, aber da sind doch Tausende oder Zehntausende, die mindestens von der Optik her genauso dafür geeignet wären, aber die sind eben nicht so bekannt. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn er jetzt aufhört und diese ganze Werbestrategie ja auch, also nicht nur auf seine Optik, sondern auch auf seinen Bekanntheitsgrad in der Sportwelt abzielt, wie ist es dann mit den Angeboten? Das ist ja ähnlich wie bei, ich will jetzt nicht schon wieder auf Rousey kommen, aber die ist ja auch nur, hat ja die Filmrollen und so auch nicht bekommen, weil sie eine Top-Schauspielerin ist, sondern weil sie eben so dominant war in ihrem Sport und dadurch so bekannt. Ja, wenn sie das aber nicht mehr ist, wenn sie das aber nicht mehr ist, weil sie überhaupt nicht mehr kämpft, und im Beispiel Rockhold, wenn er das auch nicht mehr ist, weil er nicht mehr kämpft, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann auch die Angebote ausbleiben.
Nee, also ich denke, gerade für seine Modelkarriere ist sein Engagement bei der UFC eher kontraproduktiv. Also er posierte jetzt nicht in der typischen Sportkleidung, sondern im Anzug mit Krawatte. Und wie viele?
Natürlich.
Und ich will jetzt keine Klischees füllen, aber wie viele UFC-Fans tragen denn Anzug und Krawatte? Und denken sich, boah, der Rockhold, der trägt das, jetzt brauche ich auch einen Anzug. Das ist in meinen Augen eher kontraproduktiv.
Zielgruppe. Nee, ich finde, genau das ist der Grund, warum er die Jobs überhaupt gekriegt hat.
Ja, natürlich, weil er bekannt ist. Das ist doch überall so. Ich meine, The Rock ist jetzt auch nicht der bestbezahlte Schauspieler geworden, weil er gut war. The Rock war bei der WWE. Und dank der WWE ist er heute da, wo er ist, nämlich der bestbezahlte Schauspieler von Hollywood. Aber das ist doch vollkommen egal. Ich meine, nur weil er jetzt Schauspieler ist, nur weil er durch die WWE bekannt wurde, heißt es ja nicht, oh, er muss jetzt für immer in der WWE bleiben und so alt werden wie Ric Flair. Also doch, so alt werden soll er schon, aber nicht in so einem Alter noch bei der WWE kämpfen. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich sag mal so, nur weil er durch die UFC bekannt wurde, steht er nicht in deren Schuld oder ist verpflichtet dazu, bis zu den ersten Gehirnschäden zu kämpfen. Also wenn er denkt, die Modelkarriere würde er vorantreiben können, wenn er mit dem MMA aufhört, dann soll er das auch tun. Und ich persönlich denke es zumindest so.
Also erstmal ist ja die Frage, wenn er jetzt gegen Bisping verliert und dann zwei Kämpfe in Folge verliert, richtig?
Brands war vorher, ne?
Ja. Dann ist halt auch die Frage, also wenn er dann weiter verliert, dann ist er ja irgendwann auch nichts mehr wert, ne, für Außenstehende. Also wenn er nicht dominant in der UFC ist, dann haben die natürlich auch kein Interesse daran. Und unabhängig davon, wenn er seinen Modeljob gut macht, dann ist es ja egal, ob die UFC seine UFC-Karriere quasi das Sprungbrett in die Modelkarriere gewesen ist. Aber wenn er jetzt diese ganzen Jobs gekriegt hat, weil er ein guter Kämpfer ist, und das finde ich ja auch klar, hat er die deswegen bekommen. Aber wenn er das jetzt gut macht, dann warum soll er dann nicht also, nicht noch weiter erfolgreich sein als Model. Ne?
Weil
quasi als Sprungbrett nutzen, um.
Ja, ich sehe das aber so. Guck mal, er ist jetzt sein ganzes Leben lang Kampfsportler, hat damit seine Brötchen verdient. Und das jetzt alles wegzuwerfen wegen einer Niederlage, um sich mit fast 34 Jahren.
Sind dann zwei.
Jetzt nochmal einer Modelkarriere zu widmen. Ich weiß nicht, wie langfristig eine Modelkarriere geplant werden kann, wenn man bereits fast 34 ist. Und ich finde, anstatt jetzt solche Sachen in die Welt rauszuposaunen, dass er aufhört, wenn er verliert, sollte er vielleicht lieber mal daran arbeiten, warum er verliert. Das liegt ja nicht daran, dass er von den Skills her der Schwächere ist. Das sind ja einfach nur, wie gesagt, seine Überheblichkeit halt. Ne? Und das kann doch nicht so schwierig sein, abzustellen. Ich meine, das sind ja jetzt keine technischen Fähigkeiten, an denen er schrauben muss, sondern es ist einfach nur seine Einstellung.
Also ich glaube halt nicht, dass er das ernst gemeint, dass er wirklich gesagt hat, wenn ich gegen Bisping verliere, was durchaus eine Möglichkeit ist, höre ich auf, sondern wenn ich gegen Bisping verlieren sollte, was niemals passieren würde, dann, das ist wieder so eine Überheblichkeit, so eine Wette, von wegen, ich fress ein Wesen, wenn ich diese Wette verliere, irgendwas.
Ja, klar, man kann ja
rausposaunen zu sagen, ich bin mir absolut sicher, dass ich gewinne.
Denke ich einfach, dass er beschwert sich immer öfter über halt so Dinge wie den Weight Cut. Und er selber sagt, er wird langsam zu alt dafür.
Genau, deswegen hat er die Halbschwergewichtsambition.
Und gerade jetzt, wo er auch mehr Jobs bekommt, wäre es doch der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, ich habe es in diesem Sport weit gebracht, ich habe jetzt aber ein anderes Standbein, jetzt mache ich dort weiter. Also so würde ich es machen.
Mit 34?
Ja, wenn natürlich,
jetzt,
ich meine,
wie
war es denn bei The Rock? Okay, der war irgendwas mit 20, aber...
Der ist aber Schauspieler, kein Model.
Ja.
Und weil Rockhold ist aber kein Schauspieler und eine Modelkarriere, die ist ein bisschen kurzweiliger als eine Schauspielkarriere.
Ja, Schauspielen kannst ja genauso gut vom Modeln zum Schauspielen gehen. Guck dir Cara Delevingne an, die war ja gut, auch
aber,
Model.
Ja, du kannst doch vom Modeln, vom Model als Model Astronaut werden, aber...
Ja, sag mir mal eine.
Das ist ja nun... aber wie viele männliche Models kennst du auf Top-Niveau, die richtig Geld verdienen? Die an die 40 sind, die Mitte 30 oder an die 40
ich
sind.
Ich interessiere mich leider nicht für hübsche Männer, deshalb kann ich dir da nicht antworten.
Klar, aber selbst wenn du das jetzt googeln würdest, da würdest du wahrscheinlich nicht so viele finden. Und ich finde, er sollte halt eher an seiner Überheblichkeit arbeiten, denn damit wäre gewährleistet, dass er eben nicht nochmal gegen Bisping verliert. Er kann ja im Vorfeld, kann er ja überheblich sein und arrogant, das sind andere auch, aber im Oktagon muss er halt konzentriert bleiben, finde ich. Also, und dann braucht er sich auch gar keine Gedanken darüber machen, ob er gegen Bisping verliert, weil er nämlich rein von den Skills her der Bessere ist.
Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das eine ernste Ansage war. Mit dem, wenn ich gegen Bisping verliere, dann höre ich auf. Auch wenn er meiner Meinung nach das, glaube ich, könnte mittlerweile.
Also ich denke, er hat einfach nicht mehr so viel Lust auf MMA.
Ich weiß nicht.
Wenn er
jetzt gerade erst die Gewichtsklasse wechseln will, dann muss er doch ein bisschen Ambitionen noch haben.
Ja, das wird aber sicherlich.
Wenn er dort den Titel gewinnt, natürlich.
Du gehst ja nicht nur für einen Kampf dann ins Leichtschwergewicht, wechselst du nicht, sondern ich glaube schon, dass er noch Bock hat, aber.
Also ich glaube aber nicht, dass der Wechsel ins Halbschwergewicht bei ihm, dem Umstand geschuldet ist, dass er jetzt super motiviert ist, da im LHW aufzuräumen, sondern das wird einfach nur mit seinem, was er ja selbst sagt, mit seinem Weightcut zusammenhängen, der immer schwieriger wird im Alter. Der kann das einfach, das kostet einfach zu viel Substanz, er hat mit Anfang, Mitte 30 mittlerweile, das Middleweight-Limit zu bringen. Deswegen geht er hoch. Das sieht man ja ganz oft bei Kämpfern, die irgendwann in fortgeschrittenem Alter hochgehen.
Ja.
Also ich weiß nicht, mir kommt da aber auch immer so ein bisschen unmotiviert vor, irgendwie. Ja,
und genau aus dem Grund denke ich auch, dass er hat MMA vielleicht jetzt so zum Mittel zum Zweck genutzt, oder wie man das so schön sagt, und wenn er schlau ist, und das ist er definitiv, dann wird er aus seinem jetzigen Model-Engagement noch mehr machen. Natürlich, er muss jetzt nicht bis ins Rentenalter modeln, sondern es stehen sehr, sehr viele Türen offen. Er ist bekannter, wenn er mit einem Sieg geht, als mit 4 Niederlagen in Folge. Dann hinterlässt er wenigstens etwas, vielleicht mit einem Sieg gegen Gustafsson. Und dann geht er.
Boah, das wäre
Aber dass man jetzt sagt, er soll kämpfen, obwohl er dauernd nur verliert, Ja, dann bringt ihm, dann ist sein Bekanntheitsgrad natürlich auch down. Dann kann ja.
Er soll nicht kämpfen, aber er soll nicht nach einer Niederlage gegen Bisping aufhören. Das fände ich jetzt ein bisschen übertrieben.
Ja, und ich weiß nicht. Also ich denke, ja, ich weiß nicht. Also wenn ich an Rockhouse stelle, es kommt natürlich drauf an, wie viel er verdient bei seinen Jobs, ne? Aber im Vergleich zu MMA ist so ein sich auf ein paar Fotos ablichten lassen natürlich viel leichter verdientes Geld.
Ja, kein aber Weight wie gesagt, das kannst du halt nicht ewig machen, ne?
Und ja, aber MMA kannst du ja genauso wenig ewig machen.
Ja, aber das kann er wenigstens, das macht er schon sein Leben lang. Ja, somit begibt er sich auf völlig neues, also relativ neues Terrain für seine Verhältnisse jetzt. Er macht ja sein Leben lang Kampfsportler, hat das immer gemacht und so. Und klar heißt das nicht, dass er das jetzt deswegen zwangsläufig auch machen muss, bis er 50 ist hier, wie was weiß ich, hier Randy Couture oder so, aber.
Crocop.
Ja, ganz so alt ist Crocop noch nicht. Aber guter Versuch der Überleitung, aber ja. Also ich finde aber auch, die beiden Aussagen passen nicht so ganz zusammen. Wenn er einerseits sagt, er tritt bei einer Bisping-Niederlage zurück, aber andererseits erzählt, er will unbedingt ins Light Heavyweight hoch. Also was denn jetzt?
Ja, eben, deswegen glaube ich ja auch nicht an diese Bisping-Aussage. Ich glaube nach wie vor, also er sagt, wenn ich gegen Bisping verliere, höre ich auf. Erstens, um damit zu zeigen, dass er denkt, keine Chance, dass ich gegen Bisping verliere. Und zweitens, um damit so ein bisschen prollig anzugeben, hey, ich bin erfolgreiches Model, ich habe auch, ne, ich habe auch andere Einnahmequellen.
Ich weiß nicht, also ich, wie gesagt, wenn ich jetzt an Rockhold stelle, wäre 33, ich habe alles in diesem Sport erreicht, was man erreichen kann, also zumindest viel. Verdiene jetzt mit anderen Engagements genauso viel oder wenn nicht sogar mehr, dann brauche ich mir nicht mehr freiwillig so das Gesicht polieren lassen.
Ja, das könnte halt gut sein, dass der Check, den er kriegt, wenn er gegen Bisping verliert, kleiner ist, als wenn er sich auf eine Modelkarriere konzentriert. Denn ich glaube ja nicht, dass er ein schlechtes Model ist. Also ich glaube, der kann das durchaus gut machen.
Ja, es sagt ja keiner, dass er ein schlechtes Model ist, aber mit 33,5, wie gesagt, da kannst du nicht bis 40 modeln. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viele, die das machen. Aber unabhängig davon, ich finde eben auch,
dass er irgendwie... Ich finde auch noch ganz gut aus mit 40.
Also für 33 sieht er auch gut aus, ne, Homo?
Ja, aber also, du kriegst dann eben auch irgendwann die Jobs nicht mehr, die Modeljobs mit 40 oder so, weil dann eben, da kommen andere, die sind 10, 15 Jahre jünger, die sehen besser aus oder wie auch immer. Jedenfalls, aber unabhängig davon, ich finde halt auch immer irgendwie, ich habe bei Rockhold halt auch immer den Eindruck, er ist irgendwie nicht so richtig mit dem Herzen dabei bei dem Sport irgendwie. Also er ist ein Athlet und so, ein Kampfsportler, ist alles klar, unbestritten.
Ja.
Aber ist irgendwie,
der
erinnert mich immer ein bisschen an Rumble Johnson. Könnt ihr euch noch erinnern, als Johnson mal gesagt hatte, er selbst hatte von sich selbst immer den Eindruck, er ist zwar ein Athlet, aber er ist kein Fighter, er ist kein Kämpfer. Deswegen hat das nie so richtig gepasst irgendwie mit MMA. Und den gleichen Eindruck habe ich auch bei Rocco. Der ist ein Athlet, der ist ein Kampfsportler, klar. Aber ist jetzt, finde ich, nicht so mit Herz und Leidenschaft dabei, habe ich zumindest den Eindruck, wie andere jetzt. Also
ich glaube, der hat auch den Eindruck, dass er nicht das kriegt, was er verdient in dem Sport. Und deswegen hat er so eine Lustlosigkeit. Ne? Dieses Rematch gegen Michael Bisping war ja ein Rematch, was er für vollkommen unnötig gehalten hat. Und dass Bisping kein ebenbürtiger Gegner ist. Und ist deswegen so lustlos und unvorsichtig in den Ring gestiegen und wurde dann eben entsprechend erwischt. Das ist meine Interpretation. Und ich glaube einfach, jetzt in der Position, in der er ist, darf wieder nicht um den Titel kämpfen, denkt er sich, dabei bin ich doch der Beste überhaupt. Ne? Und dann ist er so ein bisschen nörgelig, gelangweilt, so ein bisschen.
Ja, lustlos irgendwie, lustlos.
Lustlos, ja.
Ja gut, aber bei 2 Niederlagen aus den letzten 3 Kämpfen kann ich natürlich auch nicht erwarten, direkt wieder einen Titelshot zu kriegen. Ne?
Das stimmt. Ja gut, also für mich ist das abgeschlossen. Ich habe da, ich weiß nicht, ich glaube da nicht so richtig dran, dass
also mir fällt's, vom
Ernst gemeinte
Aussage. Mir fällt es auch schwer, mich ihnen vorzustellen im Light Heavyweight, ehrlich gesagt.
Ja, wie gesagt, also darüber haben wir ja sogar schon gesprochen, dass das meiner Ansicht nach und deiner Ansicht nach und wahrscheinlich auch aus deiner Sicht, Carsten, schwierig ist, wenn man so ein schwaches Kinn hat, schon im Mittelgewicht, verliert man dadurch die wichtigen Kämpfe, dann geht man eine Gewichtsklasse höher, wo die Leute im Schnitt noch fester zuhauen.
Und vor allem, guck mal, wer dort steht, im Light Heavyweight. Da hast du auch 5 Latifi, du hast auch 4 Manua, du hast Teixeira, du hast Özdemir. Das sind alles starke Puncher.
Ja, die können dem alle den Kopf weghauen.
Ja, ohne weiteres.
Ja, ja. Und Gustafsson ist dann da ja, wie gesagt, Jones und Gustafsson sind in der Gewichtsklasse dann doch noch welche, die ein bisschen leichter zuschlagen.
Ja, und deswegen sind
die Kämpfe so interessant.
Aber die Top 5, Top 6 sind nun mal die er anvisieren sollte. Er geht da nicht ins LHW, um Nummer 5 gegen Nummer 15 zu kämpfen.
Ja, und Gustafsson ist, also er sollte vielleicht den Gustafsson-Kampf jetzt machen. Ja. Weil da hat er, ja, weiß ich nicht.
Na, ist schwierig, genau. Ne?
Mhm. Ich war ja für den Bisping-Kampf eine lange Zeit. Ich habe ja, glaube ich, schon nachdem Bisping gegen GSP verloren hat, gesagt, ey, das wäre doch ein Kampf gegen Rockhold, ein dritter. Rockhold möchte wieder zurückkommen, hat zuletzt David Branch besiegt, hätte mit Sicherheit Bock auf einen größeren Namen wie Bisping. Bisping sowieso, bei dem Zeitpunkt war Bisping ja ein recht großer Name, auch obwohl er den Kampf verloren hat mit GSP. Aber der war ja in der ganzen Aftermath war er ja drin. Und das wäre für Rockhold gut, um wieder aufzutauchen und für Bisping natürlich, um zu zeigen, das war kein Versehen, das erste Mal von Rockhold, dass er verloren hat, sondern ich bin noch da und ich bin noch gut. Und jetzt mittlerweile nach dem Gastelum-Kampf und dem Romero-Kampf habe ich weniger Interesse an dem. Und muss sagen, interessanter für mich ist der Gustafsson-Kampf für Rockhold.
Ja. Gut, also ich würde auch sagen, zu dem Thema ist wahrscheinlich alles schon gesagt. Mittlerweile. Also. Mhm. Gut.
Welchen würdet ihr denn lieber sehen?
Bisping. Einfach, da steckt auch eine Geschichte dahinter. Und dieses Mal würde er den Kampf nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bisping geht aber auch mit schlechten Voraussetzungen in den Kampf, ne? 2 Niederlagen in Folge.
Hm. Ja, bei mir ist also, das eben das Ding, ne? Beide haben jetzt verloren.
Ja.
Ich weiß nicht, für mich wäre das halt spektakulärer, das Potenzial, die MMA-Welt so ein bisschen durchzuschütteln, ist eher beim Gustafsson-Kampf. Wenn beim Bisping-Kampf kannst du nur die Frage beantworten, war das wirklich ein Unfall, dass er das zweite Mal das Rematch als Rockhold verloren hat? Und beide sind mehr oder weniger, also ich kann mir halt vorstellen, dass beide den Kampf verlieren, so, und dann ändert das meine MMA Anschauung, Situation.
Also ich denke...
Hat nicht so einen großen... Ja, ist nicht so spannend irgendwie, finde ich.
Also ich denke auch, dass er einen dritten Kampf gegen Bisping gewinnen würde, weil ich einfach den Eindruck habe, dass bei Bisping auch so ein bisschen die Luft raus ist jetzt. Also ich glaube, Bisping, der ist ja auch schon ewig dabei und von Ultimate Fighter und dies und das und mit vielen Ups und Downs und immer nur diesen Titel im Visier, immer total fokussiert, endlich den Titel, mit vielen Hochs und Tiefs, wieder verloren, ausgenockt worden von Henderson und so weiter. Und dann hat das irgendwann endlich gehabt, da hat er Rockhold ausgenockt, hat den Titel gehabt und das war ja so für Bisping das Highlight, auf das er ja seit
wie vielen
Jahren hingearbeitet hat. Und ich glaube, seitdem ist so ein bisschen die Luft raus, auch wo er dann gegen GSP verloren hatte. Ich glaube, Bisping hat jetzt das erreicht. Er hat jetzt das, kann ein Häkchen hintermachen, Titel gewinnen, hat er gehabt. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen
Genau, das ist das Ding. Ich finde Rockhold hat hier eigentlich nichts zu gewinnen. Wenn er Bisping jetzt besiegt, dann kann man eigentlich, dann steht Bisping schlecht da. Ne? Aber Bisping hat jetzt 2 Kämpfe in Folge verloren. Rockhold kann hier jetzt nicht zeigen, wenn er ihn ausnockt, dass er mit der Spitze der Gewichtsklasse mithalten kann, egal welche Gewichtsklasse das jetzt ist. Rockhold hat also durch den Sieg jetzt, nachdem Bisping 2-mal verloren hat, nicht mehr so richtig viel zu gewinnen. Und Bisping kann im Prinzip nur Rockhold entblößen als zu anfällig für die Spitze der UFC.
Ja, das wäre halt dann so eine Ego-Geschichte für Rockhold.
Genau, also wenn Rockhold den Kampf verliert gegen Bisping, wahrscheinlich auch per Knockout, denn so verliert Rockhold Kämpfe, dann war es das mit Rockhold mehr oder weniger.
Ja, das wäre dann das schon echt, ich halt auch echt so ein bitter, bisschen, ne?
Schade. Also, ja, also da finde ich dann den Gustafsson-Kampf spannender, dann volle Kanne rein ins Getümmel und schauen wir mal, was passiert.
Aber ich glaube, Gustafsson wäre einfach zu tough für Rockhold. Also
ja, ich vermute auch, also Gustafsson wäre der Favorit, auch in meinen Augen.
Ja.
Aber gut. Ich denke, zu dem Thema ist jetzt ja alles gesagt.
Ja.
Wir müssen abwarten auf die Ankündigung. Und zwar, wenn es jetzt heißt, Rockhold kämpft gegen Gustafsson oder gegen Bisping, dann gibt es natürlich wieder viel Gesprächsstoff, weil dann kann man auch näher, wirklich, also ganz nah auf den Kampf eingehen. Jetzt ist halt alles nur so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen?
Ja, ist alles Spekulation.
Genau.
Ja.
Aber ich würde sagen, kommen wir von einem alten Kämpfer zu einem anderen, noch älteren Kämpfer. Und zwar, ich habe ihn gerade eben schon angesprochen, Mirko Krokop, die kroatische MMA-Legende, hat einen Vertrag unterschrieben bei Bellator.
Da läufst du bei mir, da trittst du bei mir offene Türen ein, wie man so schön sagt. Krokop ist einer der Gründe, warum ich überhaupt zum MMA gekommen bin.
Und Krokop kämpft am 25. Mai bei der Bellator 200 gegen dem Ex-UFC-Kämpfer Roy Nelson. Was denkt ihr darüber?
Also, da muss ich mal mit einem langgezogenen Also anfangen. Wie gesagt, Krokop, ich bin schon immer ein riesiger Krokop-Fan gewesen. Krokop war einer der Gründe, warum ich zum MMA gekommen bin. Als ich damals K1 gesehen habe, hatte ich schon Krokop gesehen. Der ist ja dann zu Pride gegangen, zu Pride FC nach Japan, MMA und so. Und der war einfach ein absoluter Killer, Krokop. Immer sein linker Highkick hat er den Leuten die Birne vom Stamm geschossen. Also wirklich brutal. Das Schlimme ist, finde ich immer, dass die Leute, die jetzt Krokop sehen, weil leider Gottes ist er eben einer derjenigen, die den Absprung verpasst haben. Die Leute, die jetzt Krokop sehen, können sich gar nicht mehr vorstellen, wie gut der tatsächlich mal war. Also Krokop war tatsächlich wirklich einer der besten Schwergewichtler der Welt. Ja. Dieses legendäre Duell damals mit Fedor gegen Fedor, das war das Duell der Giganten. Ne. Mittlerweile muss man natürlich sagen, Krokop ist lange, lange, lange über den Berg. Gut, das ist Nelson auch, muss man sagen. Aber ich glaube, Nelson ist noch nicht ganz so weit hinter seiner Prime wie Krokop. Und die beiden haben ja auch schon mal gegeneinander gekämpft und Nelson hat auch gewonnen. Ne, ist schon ein paar Jahre her. Aber ja, aber das war schon zu einem Zeitpunkt, da war Nelson noch richtig gut und Krokop war aber auch schon auf dem absteigenden Ast.
Also hatte er schon 2 Niederlagen gegen Brandon Schaub und Frank Mir.
Krokops Zeit war eindeutig die Pride-Zeit bei Pride FC. Und aber
wobei,
gut, das
Krokop hat doch jetzt einen
Haufen. Ja, der hat dieses komische Rising-Turnier gewonnen dort.
Also ich habe mir gerade sein Profil bei Sherdog geöffnet und sehe, dass er die letzten 8 Kämpfe gewonnen hat. Und ganz schön gut, viele per TKO.
Ja,
also nur eine.
Ja.
Nee, alle per Finish. Alle per Finish. Das ist doch mal was.
Aber also wir hatten das Thema.
Das sind halt alles die Rising-Kämpfe, ja.
Naja, wollte ich gerade sagen. Wir hatten das Thema ja schon ganz oft. Nicht allein das W oder das L zählt, sondern eben auch, welcher Gegner dahinter steht. Und die Leute, die er da besiegt hat, sind gut. Muhammad Lawal, King Mo ist schon kein schlechter, muss man sagen. Aber das ist eben alles. Das ist eben alles. Wie soll man sagen? Ich will nicht sagen B-Ware, aber ja. ist eben nicht mehr die Elite, gegen die er da gewonnen hat, ne? Die weltweite Elite.
Mhm.
Ja. Aber eben, wie gesagt, zum Zeitpunkt jetzt ist Nelson eben auch schon weit über der Prime. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Für mich ist das wieder so ein typisches Bellator-Matchup, was ich eigentlich nicht sehen will. Zwei überalterte UFC-Kämpfer, ehemalige gute Leute, die halt noch mit einem Namen Publikum ziehen. Klar, aber rein leistungsmäßig eben eigentlich schon lange nicht mehr bei der Weltspitze mithalten können. Deswegen für mich so ein typisches Bellator-Matchup. Und für mich auch ein bisschen schade zu sehen, dass einer meiner Helden von damals, Krokop, sich jetzt noch hergibt für solche Sachen. Also ich meine, der ist jetzt, wie alt ist der? Ist er auch schon weit über 40, oder?
43.
Naja. Gut, mit Nelson ist, glaube ich, auch nicht so viel jünger. Oder? Wie alt ist Nelson? Okay. Aber der muss auch schon an die 40 sein. Ne?
41,
naja, okay, ist auch nicht so viel
Alexa, jünger. Wie alt ist Roy Nelson?
Du kriegst den Aal abgezogen. Kennst du das?
Oh, der hat mir einfach nicht geantwortet.
Ja,
verkaufe ich dieses Gerät. Spaß, bin zufrieden. Dings?
Ja, also wie gesagt, ich aus sportlicher Sicht, ich muss das eigentlich nicht unbedingt sehen.
Aber das neueste Gerücht kennst du schon. Und
jetzt
zwar
komme ich wieder mit Artem Lobov.
Nee. Und zwar, du hast so vorhin den Kampf der Giganten angesprochen.
Naja, gegen Fedor, es soll ja ein Rückkampf kommen, ich habe das schon gehört, aber das genau. ist ja noch peinlicher. Fedor ist ja noch schlechter mittlerweile, noch viel weiter über seiner Prime als Krokop. Die beide sind ja nur noch ein Schatten ihrer selbst. Fedor noch mehr als Krokop. Also ich fände das...
Das Problem ist halt, die Namen ziehen immer noch wirklich bestimmt sehr gut Käufe. Vor allem Fans vom Frühjahr. Ja. Und vielleicht ist es auch mehr so ein Mittel zum Zweck. Das heißt, man steckt die vielleicht in den Main Event oder eben nicht in den Main Event, um Zuschauer von früher zu locken. Und dann haut man noch ein paar gute Kämpfe raus. So, und dann hat man natürlich ein paar Zuschauer mehr bei Bellator.
Natürlich, das ist ja das typische Bellator-Muster. Ja. Deswegen hat ja auch schon ein 50-jähriger Ken Shamrock gegen den genauso alten Hoyce Gracie gekämpft. Ja. Und so. Das ist alles solche sinnlosen Ansetzungen, die eigentlich... Also ich finde, Bellator tut sich damit keinen Gefallen. Natürlich ist mir klar, was sie damit bezwecken, was du auch gerade sagst. Klar, Leute ziehen, Zuschauer ziehen, um sich dann zu präsentieren. Ja. Und eben auch dann die Kämpfe auf der Undercard und Midcard zu präsentieren. Aber für mich tun sie sich damit keinen Gefallen, weil das einfach nur... Das ist für mich schon fast Rising-Niveau, solche 50-Jährigen gegeneinander kämpfen zu lassen. Also wie Gracie und Shamrock jetzt. Krokop ist noch nicht 50, aber
43.
Ich fände es halt besser, wenn die Leute auf der Main-Card gegeneinander kämpfen würden, die qualitativ gut sind, die sie von der UFC geholt haben. Meinetwegen, was weiß ich, Lawrence Larkin oder Benson Henderson oder Rory McDonald. Solche Leute will ich sehen auf der Maincard und keine über 40-jährigen ehemaligen Veteranen, die 10 Jahre über der Prime sind.
Ja. Stimmt schon. Vincent, was denkst du eigentlich?
Oh, nicht so viel.
Ich höre mir das alles an. Kein Experte, was die Karriere von Krokop angeht und auch nicht, was die Karriere von Fedor angeht. Ich schaue mir hier das nur gerade per Resümee an. Aber ich möchte keine klare Meinung zu abgeben, wenn ich da nicht so versiert
drin bin. Also ich persönlich denke, ich finde es, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Ich mag es, wenn die Dinos ich habe gesagt, gewinnen. Aber ich finde es genauso schön. Ich finde es einfach schön, wenn sie überhaupt kämpfen. Das habe ich auch in der letzten Woche angesprochen. Da ging es um Rousey vs. Cyborg. Das war diese Woche. Habe ich gesagt, mir geht es nicht immer um die besten Kämpfe, sondern auch um Unterhaltung. Und ich denke, ich würde es schön finden, einen Krokop wieder zu sehen. Einfach weil ich ihn eigentlich noch nie gesehen habe. Aber man kennt diesen Namen. Ne, ich habe jetzt angefangen, MMA zu schauen, da war Krokop schon wieder weg von der UFC. Und,
ach so, du hast ihn also
ich kenne ihn nur von Legenden. Und ich habe halt viele, ich habe viele Jugo-Freunde und in Kroatien ist Krokop auch eine Legende fast.
Also ja, und der Das in Anführungsstrichen Lustige ist ja, dass damals zu Pride-Zeiten sein Jiu-Jitsu-Coach Fabricio Werdum war.
Ja.
Witzig, oder? Die haben ganz, ganz viele Jahre zusammen miteinander trainiert und haben natürlich auch voneinander profitiert.
Ich habe aber Werdum gesehen.
Werdum ist dadurch ein besserer Stand-Up-Kämpfer geworden und Krokop besser am Boden. Also die haben gut voneinander profitiert.
Ja, die haben aber gegeneinander gekämpft. Wieso? Gab es da Streit, oder?
Was? Werdum und Krokop? Wann denn? Wann soll das denn gewesen sein?
So, wann das war?
Ja. Meinst du Werdum gegen
Fedor? Werdum gegen Krokop? Nee, ich meine ja Krokop.
Ja, nee, ich meine Carsten jetzt.
Oh, ja, so. Ich hatte gerade beide bei Sherdog. Ja, okay, ich glaube doch. Ja, okay, nee, es war
Fedor. Werdum gegen Fedor,
ja. Sorry, ich habe es verwechselt. Ich hatte gerade beide bei Sherdog offen.
Aber das ist auch bemerkenswert, wenn du es gerade ansprichst. Werdum gegen Fedor, das war ja, ich glaube, Werdum war ja der erste seit 10 Jahren oder so, der Fedor überhaupt besiegen konnte.
Mhm. Erste Runde über.
Ja, durch ein Triangle Armbar sogar, also ganz spektakulär. Das war echt ein Ding. Also, ja, aber jedenfalls, Werdum war über viele Jahre lang Krokops Trainingspartner. Das ist ganz witzig zu erwähnen, wenn man bedenkt, dass Werdum dann halt später UFC-Champion war und so.
Ja. Hm. Aber wie gesagt, also, Fedor ist auch eine Legende. Eine russische, Krokop ist eine kroatische. Und ja, ich finde es einfach schön, wenn so Legenden kämpfen. Ich weiß nicht, also, ich will auch nicht, dass der Undertaker bei der WWE irgendwann aufhört, einfach weil er eine Legende ist. Aber ja.
Ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen schade, weil Leute, die noch nicht lange MMA gucken, wie du, also, ja, und die sehen dann Krokop und sehen dann Fedor heute, Stand heute. Und gucken sich an, wie die kämpfen und hören dann immer wieder von älteren MMA-Fans, ja, die waren mal die Besten der Welt und so weiter und denken sich dann, was? Die werden doch von jedem heute auseinandergenommen. Ja,
ja, aber weil man, die eben man,
nicht,
man,
also damit wird man dem Leistungsniveau, was die beiden speziell, Fedor und Krokop, mal hatten, einfach nicht gerecht.
Aber ich denke, jeder kann sich ja denken, dass er mit 43, 45 nicht mehr so Gutes wie mit 25. Also es wird ja.
Es sei denn, du heißt Henderson oder Couture. Dann
ja, aber das wird ja, glaube ich, jeder, also keiner wird, denke ich, sagen, boah, was, der kann doch niemals gut gewesen sein, sondern halt, ja, ist halt über seiner Prime, ist halt, seine Zeit ist vorbei, aber ja.
Deswegen sehe ich das immer so ein bisschen zwiegespalten, solche Kämpfe.
Sollen wir denn von Werdum den Bogen schlagen zu UFC Fight Night London?
Puh.
Ja. Werdum im Main Event.
Main Event.
Aber zu einer vernünftigen Zeit dieses Mal, ne, wenn es in London stattfindet.
Ich habe gesehen, ja, in der TV-Vorschau stand von Pro7 Max stand 23 Uhr UFC Night London. Also ich glaube, das wird im Free-TV übertragen.
Die Main-Card wird es dann sein, ne?
Die letzte europäische Fight-Night, ne, die war in Polen, Danzig, wurde auch auf Pro7 Max übertragen. Und ich denke sogar, ist eine ganz gute Möglichkeit für Pro7 Max neue Zuschauer zu bekommen, weil wir haben einmal Peter Sobotta, und den zurzeit noch gegnerlosen Nasrat Hakparast. Beides.
Ach, gegnerlos?
Sein Gegner ist abgesprungen.
Ja.
Oh, seit wann denn?
Vor ein paar Tagen, ja. Ne?
Vorgestern. Vorgestern, ja.
Ja, ich habe mich ja mit den beiden. Wieder,
Vincent, leg dir Twitter zu.
Ich habe Twitter, aber ich bin da so voll gespammt mit allen möglichen Leuten.
Dann folgst du den Falschen.
Ja, weiß ich nicht. Die Leute sind alle so, die sind so wahnsinnig im Twittern. Du folgst nur irgendjemandem, der halbwegs interessant ist, der eine Twitter-Sucht hat und dann hast du 60 Tweets am Tag. Das kann ich nicht verfolgen alles.
Ja, das stimmt.
Darum werde ich immer so ein bisschen überrumpelt von all dem Kram, den ich da.
Darum folge ich nur Helwani und MMA Fighting, das sind die einzigen Aktiven.
Ja, also das ist jetzt aber auch, ich hab's ja jetzt erfahren. Ich vertraue darauf, dass ihr mir sowas dann sagt.
Vielleicht pranken wir dich ja nur.
Das weiß. Kann natürlich sein, aber ich habe gerade hier die Wikipedia-Seite und da steht TBD, also to be determined, hätte ich also jetzt auch rausgefunden.
Mist.
Ja, aber ich finde die Card an sich finde ich eigentlich relativ schwach, muss ich sagen.
Ja, also ich habe auch mit den...
Ist in der Breite ein bisschen dünn besät. Also ich freue mich auf Sobota auf jeden Fall. Sobota war ja auch in der Fight Night Hamburg, wo ich ja war. Und hat dann Ben Saunders besiegt. Da war ich auch echt beeindruckt.
Ja,
das hätte ich nicht gedacht. Saunders ist ja auch keine Laufkundschaft. Mhm. Also Sobota ist zurzeit echt gut drauf. Ich glaube, der ist zurzeit wirklich in seiner Prime, ne? Obwohl er auch schon relativ alt ist, glaube ich. Anfang 30, glaube ich, ne? Okay, ja gut.
31 ist der.
Naja, okay. Aber der hat echt zuletzt einen guten Eindruck gemacht, muss man schon sagen.
Ja, Sobota hat absolut gute Performances gehabt zuletzt. Und das gleiche gilt aber auch für Nasrat. Der hat ja 8 K.O.-Siege in Folge und hat dann sein UFC-Debüt gemacht, soweit ich weiß. Den Kampf habe ich mir angeguckt nur. Und die haben ihm da so einen Veteran in den Ring gestellt, irgendeinen mit einem Jiu-Jitsu Black Belt, der
vor allem
30 Kämpfe schon hat. In Polen, der Typ ist Pole, den er bekämpft hat. Und da dachte ich mir schon, als die in den Ring traten, ey, Nasrat ist 22. Und dann stellst du den direkt so einen Veteran hin. Und er hat den Kampf auch verloren. Aber der Kampf war sehr, sehr gut. Und die letzte Minute des Kampfes, finde ich, kann man sagen, Nasrat hätte, wenn es weitergelaufen wäre, den Kampf gewonnen. Denn sein Gegner war erschöpft und hat, glaube ich, nur einen Schlag in der ganzen Minute oder sehr wenige versucht, während Nasrat ihn quasi walked him down, sagt man ja, ne? Und hat gute Defense am Boden gezeigt, gegen den Black Belt entsprechend, also und auch hatte einen kurzen Moment gute Offensive am Boden auch, weiß ich nicht, ist keine Niederlage, für die er sich schämen muss.
Also,
und
ja?
Ja, und dementsprechend sehe ich da eine Menge Potenzial.
Ich finde auch, ich fand's schade. Schott
hat ihn ja auch einmal gedroppt, im Übrigen das auch.
Ich fand's schade, dass er verloren hat. Er wurde für eine sehr gute Performance leider ausgebuht, was aber auch ja nachvollziehbar ist, wenn sein Gegner Pole war. Also, sein Gegner war lokal. Das ist halt
auch noch der psychische Aspekt, der ihn dann auch noch benachteiligt.
Also,
also alles sprach gegen ihn. Allein, dass er gegen einen Black Belt antritt mit 22.
Ja, aber er hat sich sehr gut geschlagen. Schade, dass er verloren hat. Aber wie du schon sagtest, es ist keine Niederlage, für die er sich schämen muss.
Ja, finde ich jetzt auch nicht. Also, er sah da wunderbar drin aus. Wenn man den Kampf gesehen hat, dann zieht das überhaupt nichts ab.
Mal eine Frage, wie hieß der Gegner, der eigentlich geplant war für Nasrat?
Irgendwas mit Edwards, irgendwie sowas.
Weil auf der Webseite steht hier Alex Reyes. Es ist ja aber blöd, wenn die UFC nicht mal updaten kann, dass ein Gegner aus dem Kampf rausgezogen wurde.
Ach so, Alex Reyes kann das gewesen sein. Dann ist der andere, dann ist dieser Edwards, der gegen Sobota kämpft, kann das?
Ja, genau.
Edwards. Edwards. Ja, okay. Da habe ich das vertauscht.
Ich finde es aber.
Alex Reyes ist das der gegen Mike Perry gekämpft hat?
Ich weiß es.
Oder war das Edwards?
Aber ich würde mich freuen, wenn Nasrat einen Gegner findet, oder besser gesagt, die UFC einen Gegner findet. Einfach weil, er ist gewiss in einer Art und Weise eine deutsche Hoffnung im MMA. Er ist Deutsch-Afghane, kämpft aber aus Hamburg hinaus, er kommt aus Hamburg. Und mit Peter Sobota, Nasrat Takparast, Nick Hain kämpft auch bald wieder. Wird Deutschland im Oktagon wieder etwas repräsentiert.
Ja, ist halt in Europa, ne? Ist klar. Ne?
Ja.
Ja, ist schön aufregend. Also da freue ich mich drauf. Da bin ich dann natürlich.
Ja, aber wie das andere sich
komisch. Es gibt gar nicht mal so viele Briten auf der London Card. Dieser Edwards ist
Brite. Na, Manua
ist ein Brite.
Manua ist ein Brite.
Na klar. Ja, der sieht halt nicht so aus, aber.
Ja, okay. Naja, was heißt, der sieht nicht so aus mittlerweile.
Ja. Ah, okay, ja, ja, ich sehe gerade, Fights out of London, aber er ist from California.
Ja, nee, der hat auch so einen ganz, ganz dicken britischen Akzent. Also ja, musst du nur einmal reden hören und weißt, wo der herkommt.
Genau. Aha.
Ja, der ist ja brutal, zuletzt brutal ausgenockt worden von Özdemir, ne, innerhalb kürzester Zeit.
Ja, und gut, da war aber auch ein kleiner Schubser dabei, fand ich. Also ich weiß nicht, aber ich sah für mich ein bisschen komisch aus.
Ja, das war schon ein ziemlicher Knockout, aber es sah schon, der hat ihn natürlich ein bisschen gepusht, ja, das stimmt. Ja. Aber ist ja macht ja nichts.
Ja, gut, Schubser, ich weiß, halt MMA, ne?
Er lag trotzdem wehrlos dann rum.
Ja, ja, also der Kampf war vorbei, das ist schon in Ordnung, so wie das gelaufen ist.
Ja. Nichtsdestotrotz war es aber dann auch zu früh für Volkan direkt gegen DC, aber gut, das ist ein anderes
Thema. Ja gut, das hatte ich ja im Vorfeld auch schon gesagt, dass ich denke, dass DC einfach noch eine Nummer zu groß ist für Özdemir. Also,
Ja, das ist wieder so ein Fall gewesen, wo DC auf dem Papier in jeder Hinsicht der bessere ist.
Ja.
Und ich dachte aber, keine Ahnung, ich hatte das irgendwie im Gefühl, dass möglicherweise nach der Niederlage gegen John Jones, dem TKO oder Knockout, ich weiß nicht genau, was es da geworden ist. Naja, no contest, ne? Also.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich hatte da damals im Gefühl, möglicherweise passiert hier was. DC ist mittlerweile, also DC ist nicht mehr ganz frisch. DC hat verloren. DC wurde zum ersten Mal ausgenockt.
DC hat verloren, aber gegen
also ich John mich, Jones. Ich hatte mich ich hatte mich einfach irgendwie auf ein Upset vorbereitet, obwohl auf dem Papier natürlich DC. Ja.
Also auf dem Papier war alles klar, fand ich, zumal Özdemir quasi vom Typ her ähnlich ist wie Rumble Johnson, und auch der hat es zweimal nicht geschafft, DC ernsthaft zu gefährden. Einmal hat dann gedroppt ordentlich, klar, im ersten Kampf, aber trotzdem hat DC zweimal relativ einfach einen Zahn gezogen, Rumble Johnson, ne? Und das war ja bei Özdemir im Vorfeld, war es ja ähnlich. Ein starker Puncher mit, sagen wir mal, zweifelhaften Submission Skills, zweifelhaften Ground Game. Ja, und was DC mit solchen Leuten macht, hat er halt im Vorfeld schon zweimal gegen Rumble gezeigt, und das hat er dann bestätigt gegen Özdemir, ne?
Ja, genau.
Aber gut, DC und Özdemir sind da nicht auf der Card, sondern Manuar und Blachowicz im Co-Main Event. Also Manuar muss sich jetzt halt erstmal wieder rankämpfen, ne? An die Spitze nach der Niederlage gegen
Özdemir. Schon mal gekämpft, ne? Das muss man sagen. Das ist ein Rematch zwischen den beiden.
Mhm. Ja.
Ich habe den ersten Kampf angefangen, nicht zu Ende gesehen. Ich fand den bisher noch nicht so spannend.
Ja, eine Decision, ne? Aber gut.
Ja, das heißt ja nicht unbedingt was, ne?
Nö, nicht unbedingt. Aber Manuar muss ich jetzt halt erstmal wieder rankämpfen, finde ich. Man muss halt gucken, wie er jetzt diese Niederlage gegen Özdemir verarbeitet hat, auch mental.
Manuar hat ja bei der UFC 214 gekämpft damals, ne? Auf derselben Karte wie John Jones gegen DC, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Kann sein.
Ich gehe mal kurz auf Sherdog.
Ja, das war ja gegen Özdemir.
Ach, das war damals gegen Özdemir.
Das war ja der Kampf gegen Özdemir.
Boah,
ja.
Die Zeit vergeht so schnell.
Ja.
Okay, war damals gesagt, gegen Özdemir.
Muss man halt sehen, wie er das verarbeitet hat. Das war ja schon ein heftiger Knockout, ne? Ja, und Blachowicz hat, glaube ich, gewonnen, oder? Hat er nicht zweimal gewonnen oder dreimal sogar in Folge jetzt?
Bei der UFC Dansk hat er, glaube ich, seinen letzten Kampf gehabt, und da hat er auf jeden Fall gewonnen.
Nee, den letzten hat er gehabt gegen in Kanada im Dezember. Oh. Davor war die Fight Night in Polen, die du meinst. Aber danach hat er noch gegen Jared Cannonier gewonnen. Ja, gut. Ja, okay. Ja, solide Leute, aber jetzt natürlich keine Weltspitze, ne?
Ja.
Also auf dem Papier, ist für mich, ne? Also für mich ist Manuar Favorit, muss ich sagen.
Eine Majority Decision ist eine Split Decision, ne?
Das ist eine Mehrheitsentscheidung.
Das heißt,
Moment. Eine Split Decision ist, wenn einer für Gegner A tippt und die beiden anderen für Gegner B. Eine Majority ist beispielsweise, wenn einer unentschieden tippt und die beiden anderen für Gegner A. So, wenn ich mich recht entsinne, ist das halt eine Majority Decision.
Okay, ja, weil hier der Wechsel zwischen Unanimous und Majority war und da dachte ich.
Es gibt ja auch ein Majority Draw zum Beispiel, ne? Wenn zwei unentschieden werden und einer wertet für den Sieg von irgendeinem,
dann ist es halt ein Majority Draw, ne? Genau, dann wird jemand dann unentschieden gehabt haben gegen Patrick Cummins und die anderen beiden.
Bei welchem Kampf meinst du jetzt?
Der,
Von Blachowicz?
Ja, genau, der von 2017 noch, April. Also, er hat zwei Kämpfe gegen? Seit dem Kampf gehabt.
Ach, gegen Cummins meinst du? UFC 210.
Ja.
Na gut, da braucht man ja nur mal gucken. Das steht ja normalerweise da. Patrick Cummins, Majority, ja, einer hat unentschieden, einer hat 28-28 gehabt, ja. Mhm. Und zwei haben Cummins vorn gehabt, genau.
Ja, gut.
Ja, also wie gesagt, auf dem Papier für mich Manua erstmal der Favorit. Da muss man halt sehen, was er daraus macht, ne.
Ja.
Main Event, Volkov versus Werdum. Was denkt ihr?
Ja, also im Zweifelsfall tippe ich erstmal auf Werdum,
weil
er halt viel erfahrener ist. Aber ich glaube,
Werdum ist ja spitze eigentlich.
Denke ich ja auch. Also
es ist halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ne?
Ja, aber ich denke jetzt nicht, dass er es direkt verdient hat, auf einer Fight Night zu kämpfen. Ich weiß nicht, aber
Der halt kämpft oft. Ja auch so oft jetzt. Also, ne, der letzte Kampf ist ja jetzt auch nicht lang her.
Ist er nicht für Junior dos Santos eingesprungen? Nee, gell? Nee.
Im November.
Doch, gegen Overeem, oder? Kann das sein?
Wobei, dann ist es nicht so oft.
Gut, er hat jetzt zwei Siege in Folge gegen Walt Harris und Marcin Tybura.
Na, gegen Walt Harris, das ging ja echt schnell. Das hatte ich ja gesehen. Ja. Das war ja. Das hat mir schon in der ersten Runde. Gegen Tibura, ja, gut.
Gut, gegen Overeem hat er eine Majority Decision verloren.
Ja, aber da hat er sich auch gut angestellt. Also, das nimmt nichts weg. Dann war da dieser übermütige Sprint gegen Stipe Miocic, was man sich nicht leisten kann bei Stipe, wie wir jetzt mittlerweile alle wissen. Und ansonsten ist da ja alles grün, ne? Cain Velasquez, Mark Hunt, Travis Brown sind dann da drauf.
Das war ja damals
Roy der Nelson Knaller. Sind drauf. Nochmal Travis Brown und dann Walt Harris und Tybura. Also ich weiß nicht, ob Werdum da jetzt irgendwie Schwäche gezeigt hat in letzter Zeit. Für mich ist das alles zu rechtfertigen, die zwei Niederlagen da drauf. Also dieses Stipe Miocic-Ding, das kann halt passieren, ne? Mhm. Da war er unvorsichtig und Stipe hat halt gerade auf kurzer Distanz mit seinen Schlägen wahnsinnige Kraft, zack, knockt ihn aus, hat und aber danach gegen Travis Brown gewonnen wieder. Dann verliert er die Decision gegen Alistair Overeem, hat sich aber wunderbar angestellt und verliert die Majority Decision, also ist nicht mal.
Nee, und ich habe den Kampf ja gesehen, also wenn ich mich recht entsinne, muss man den Kampf nicht Overeem geben, also es hätte sich keiner beschweren können, wenn es eine Majority oder Split Decision für Werdum gewesen wäre am Ende.
Ja, und dann Walt Harris, ich habe jetzt den Kampf gegen Tibura nicht gesehen, ich weiß nicht genau, wie der ablief, aber im Zweifel Werdum und Alexander Volkov, muss ich zugeben, kenne ich eigentlich so gut wie gar nicht. Deshalb.
Ja, hat sich bisher, ist glaube ich, Nummer 8 oder 9. Hat sich jetzt auch noch nicht so hervorgetan, sag ich mal. Er hat
Struve ausgenockt zuletzt.
Ja, gut, ja. Aber Struve ist halt auch nicht das Maß aller Dinge, ne?
Ja, das ist wahr. Gewinnt gegen Roy Nelson. Ansonsten, die Namen davor sind alle. Ja.
Naja, also Werdum ist für mich Favorit, natürlich.
Ja, also der Volkov hat halt einfach auch nicht das Resümee. Also das
ist halt sehr groß, ne? Sehr groß. Da muss man halt gucken, wie Werdum mit der Größe klarkommt. Ich glaube, der ist über 2 Meter, oder?
Volkov. Ja. Also hat Werdum denn mal gegen Struve? Nö.
Na, nicht, dass ich wüsste, ne.
Ja, und sonst sind da keine solche Riesen dabei gewesen, ne?
Travis Brown ist, glaube ich, noch relativ groß.
Travis Brown ist ein großer, ja.
Aber ansonsten, nein. Bigfoot Silva ist auch noch relativ groß, ja, also auch ein ganzes Stück über 1,90, glaube ich. Ja gut, da muss man halt mal gucken. Ich meine, Verdun wird 41 dieses Jahr, denke ich. Muss man halt schauen. Auf dem Papier ist er natürlich erstmal Favorit gegen Volkov, das ist klar.
Ja, man weiß halt nie, wenn die Kämpfer älter werden, früher oder später, fangen die an zu schwächeln, ne?
Naja, klar, das macht halt jeder Körper, nicht jeder Körper macht das halt ewig mit, ne? Nicht jeder ist Dan Henderson oder Randy Couture. Nicht jeder kann das bis also mit Mitte 40 oder so noch auf höchstem Level betreiben.
Verdum hat natürlich die Möglichkeit, dann noch am Boden Arbeit zu verrichten. Ich glaube, da kannst du potenziell, also ich glaube, da kannst du ein bisschen länger fit bleiben am Boden.
Ich hätte ja gerne mal gesehen, Verdum gegen Frank Mir in beider Prime, weil Mir ist ja auch so ein Tier am Boden gewesen.
Ja, also ich will damit nicht sagen, dass das nicht anstrengend ist oder nicht so anstrengend wie
also Stand-Up, es wird,
aber die mal, Möglichkeit mit Submissions, da ist halt so viel Technik bei.
Der Kampf wird aber allgemein nicht so einfach für Verdum, also natürlich ist er vielleicht auf den ersten Blick der Bessere. Man muss auch sagen, ich denke immer noch, dass er es nicht verdient hat, auf einer einfachen Fightcard zu kämpfen. Fight Night meine ich natürlich.
Nicht ja, wahrscheinlich kommt da dieses Thema wieder auf, jetzt was wir hatten, ob die UFC Probleme hat, ob die zu viele Kämpfe veranstalten, ne? Wahrscheinlich kann haben sein. Die Verdum einfach.
Ja, die brauchen halt auch, ja, gut, aber.
Ja, die Fight Night, die kannst du ja nicht mit Jimmy Manua.
Ja, aber die hast du in London. Ich meine, guck mal, du hättest locker das Main Event Darren Till einsetzen können. Der zieht in England, der ist zwar noch jung.
Ja, das hätte man machen sollen.
Der ist zwar noch jung,
das
aber auch nicht ganz. Der ist einer der Rising Stars aus England. Oder man hätte gleich Michael Bisping genommen. War ja auch ein Gerücht, war ja auch im Gespräch, aber. Ja, irgendeiner wollte dann im Endeffekt nicht.
Ja, Bisping und Till hätten da kämpfen sollen, das sehe ich auch so.
Oder Stephen Thompson. Es gibt so viele, die man nehmen könnte.
Aber Thompson ist doch kein Brite.
Der Wonderboy?
Der Wonderboy ist kein Brite.
Aber die wollten genau der Kampf stand als wahrscheinlichster an, also...
Ja, Wonderboy. Gut, aber Wonderboy auf einer Fight Night hat es erst recht nicht verdient.
Ja, aber Wonderboy hat es auf einer Fight Night nicht verdient, aber dann Dings, oder was? Wie heißt er?
Ja, beide nicht. Alle beide nicht.
Ja, komisch.
Also Wonderboy ja, fast doch weniger jetzt,
was
eigentlich.
Was hat Wonderboy nicht verdient?
Auf einer Fight Night in Europa geparkt zu werden, finde ich.
Naja, also...
Abgesehen davon brauchst du halt ein europäisches Zugpferd im Normalfall auf einer europäischen Fight Night. Und Wonderboy ist halt US-Amerikaner, ne?
Ja, dann hätte man aber trotzdem Darren Till nehmen können.
Das hätte man machen können.
Der Darren Till, finde ich, der passt da ganz gut drauf.
Der ist nicht der beste Champion oder so. Der ist jung, der ist aufstrebend.
Ja.
Und er zieht
also
bestimmt...
Also der ist noch nicht bereit, ein Pay-Per-View anzuführen.
Also er ist noch nicht so gut, dass er nicht auf eine Fight Night gehört. Sagen wir es so.
Ja, also der hätte das Main Event in der Fight Night sein können. Also
ja.
Ich hätte ihn jetzt an die Spitze gepackt.
Also da gäbe es halt mehr Bezug als Verdum gegen Volkov.
Ja, also um ehrlich zu sein, wäre ein Darren Till Kampf ein bisschen spannender für mich als jetzt.
Es wirkt für mich halt ein bisschen zusammengewürfelt, weißt du? Die haben geguckt, wir brauchen jetzt...
Ja, wobei ich ohnehin ein bisschen staune, wenn die schon Manua, also einen Lokalmatadoren, nicht nur aus England, sondern direkt aus London, auf die Karte setzen, warum der dann nicht der Main Event wird und stattdessen ein Brasilianer gegen den, was ist Volkov, Russe?
Russe, also,
ja. Aber...
Kommt aus Moskau.
Ja, aber im Endeffekt zieht ein Verdum auch mehr als ein Manua.
Ja, der hätte draufbleiben können, Verdum, aber...
Ich denke, hat ein Verdum Lust... Co-Main-Event einer Fight Night zu sein. Das ist
also die hätten Manua da sicherlich draufgepackt, wenn er nicht seinen letzten Kampf verloren hätte. Aber ich finde es jetzt auch ein bisschen, ich finde es, das kannst du eigentlich nicht machen, Verdum unter Manua.
Ja, also,
auch,
also
wenn das in England ist.
Verdum als Co-Main-Event einer Fight Night,
das ist schon schwierig.
Ich würde mich
also
aber wie gesagt, Manua als
schon verdient, an die Spitze zu kommen, wenn er kämpft.
Er ist Platz 3 im Heavyweight.
Ja, also Verdum, der ist halt, das ja, hat ja mit London mit nichts zu tun. Mit
Lokalmatadoren macht man eben manchmal komische Sachen. Also die sind ja ganz oft viel höher auf der Karte, als sie normalerweise
wären, also
wenn es in der Heimat stattfindet.
UFC Hamburg war ja auch Dings. Arlovski im Main Event und Nick Hein drunter.
Ja, du kannst dann Nick Hein nicht mit Jimmy Manua vergleichen, ich bitte dich.
Ja, aber auf der Fight Night macht man manchmal komische Sachen.
Ja, aber nicht ein wie Hein als Main Card. Also ich glaube, Manua hat es wohl eher verdient, Main Card zu sein als Nick Hein. Also jetzt wird's aber albern.
Ja, zu dem Zeitpunkt hatte, nee, ich denke, er hat es nicht verdient, wenn er in Verdun kämpft. Ganz einfach.
Was man hätte machen können in Hamburg, wäre gewesen, Sobotta ganz oben hinzusetzen. Da ist halt immer noch ein anderes Level als Hein. Ne?
Ja, ich denke aber trotzdem nicht, dass ein Manua auf das Main Event anführen soll und dann ein Fabrizio Verdum Co-Main Event. Also ich würde denken, die UFC will mich verarschen, wenn ich Verdum wäre.
Ich finde einfach der Kampf gegen Volkov, ich verstehe den nicht. Also ich schaue mir gerade hier die Rankings an, da sind doch so viele Kämpfe für Verdum noch übrig, die auch irgendwie, also Volkov ist die Nummer 8.
Ja.
Verdum ist die Nummer 3. Francis Ngannou hat gerade verloren, Overeem, gut, die haben neulich jetzt gekämpft. Das Curtis fällt Blades raus.
Curtis
dann, gut, Cain Velasquez, das klappt nicht im Moment, der ist ja noch nicht wieder zurück. Blades genau, wäre da gewesen.
Ne, Blades ist gebucht, der kämpft doch demnächst, oder? Kämpft
ja, nicht ja, aber gegen... den hätten die ja mit Verdum im Voraus. Also
vielleicht wäre es auch besser gewesen für Overeem, ich weiß nicht. Hätte Overeem gegen Volkov.
Vielleicht ist das total spannend, dieses Volkov-Matchup aus irgendeinem Grund, den ich jetzt nicht nachvollziehen kann, aber
irgendwie ja, also Volkov kann sich halt ziemlich profilieren in dem Kampf, ne? Verdum hat da nicht so viel zu gewinnen, finde ich.
Ja, genau, also Verdum hat da halt nichts zu gewinnen, das sehe ich genauso. Und Verdum hat genug geleistet, um auch einen klasse Kampf zu kriegen jetzt irgendwie. Also einen, den die Leute auch...
Einen wirklich fordernden Kampf.
Ja, der kann doch... Ich weiß nicht, Verdum ist ja bereit schon für...
Ja gut, aber wie gesagt, wen willst du denn da nehmen? Wen willst du da nehmen aus dem Ranking?
Ich gehe auch mal auf die Rankings.
Also Verdum ist doch in Reichweite vom Gürtel. Oder nicht?
Ja, klar, aber nochmal, wen willst du denn aus dem Ranking dann nehmen? Die meisten sind zurzeit nicht verfügbar, weil sie gerade erst gekämpft haben vor kurzem oder demnächst kämpfen. Velasquez ist ein Fragezeichen.
Ich hätte wohl Blades genommen. Oder Lewis. Das ist natürlich jetzt in dieser Situation, haben die schon alle was anderes vor, aber
ich hätte
der
eigentlich,
wurde ja vor Monaten wahrscheinlich gebucht.
Wieso hätte man nicht einfach Verdum vs. Overeem gemacht bei der UFC 225? Sowas hätte ein Co-Main-Event sein können.
Ja, naja, die haben ja gerade erst gekämpft. Aber was ist mit Francis Ngannou? Das wäre halt auch was,
wenn
Francis
Ngannou noch die Nummer 1 ist. Overeem kämpft doch bei der 225 gegen Curtis Blades. Wieso hat man nicht anstatt Curtis Blades Verdum genommen?
Ja, weil die ja gerade gekämpft haben. Verdum gegen Overeem. Und Verdum hat verloren, schon wieder. Verdum hat zweimal gegen Overeem
gewonnen. Ja, die haben 2016 gekämpft.
Ja, also bei dem verstehe ich, dass die nicht gegeneinander kämpfen, aber Ngannou ist da, Blades ist da, Derrick Lewis ist da, Mark Hunt wäre da, so, also das sind da teilweise Rematches, aber
guck mal, wie schnell Jose Aldo zum Beispiel seinen zweiten Kampf gegen Dings bekommen hat, Max Holloway.
Ja, ich finde halt auch, Verdum hat jetzt nicht so, also Stipe hat ihn ja jetzt nicht dominiert, sondern der hat den Moment gehabt, in dem Verdum unvorsichtig aussah. Und dann hat Verdum ganz gut was geleistet. Dann kam natürlich der Overeem-Kampf, der ihm den Title-Shot wieder entrissen hat. Aber dass Verdum jetzt so weit nach unten greift, finde ich, also ich finde das fast schon so ein bisschen schade für ihn. Ich finde, er hat ein bisschen mehr verdient. So,
Nochmal, wie gesagt, es ist halt kaum einer frei von denen, die über oder unter ihm stehen.
Ja, das stimmt. Also
du hast halt nicht so eine riesen Auswahl da, ne?
Ich weiß nicht, vor ein paar Monaten hätte man da vielleicht was regeln können, ne? Also die Kämpfe wurden ja jetzt nicht gemacht letzte Woche, sondern der ist ja schon ein bisschen in Planung.
Was also ich muss du? Auch sagen, ich
nichts ja vorgestern gesagt.
Also ich muss auch sagen, ich finde den Kampf Overeem gegen Blades jetzt für mich auch interessanter als gegen Verdum, muss ich sagen.
Welcher denn, Blades gegen Verdum?
Nee, Blades gegen Overeem, da er jetzt angesetzt ist, den finde ich jetzt persönlich interessanter als nochmal Overeem gegen Verdum zu sehen.
Ja, ja, nö, da habe ich auch keinen. Also da verstehe ich schon, warum
ich weiß das nicht, warum Matchup ich dauernd passiert, Lust auf Kämpfe habe, auf die ihr absolut keinen Bock habt. Komisch, gell?
Also du hast Lust auf den Volkov-Kampf jetzt?
Nee, ich habe Lust auf Verdum versus Overeem.
Ich habe da schon Lust drauf. Also die hatten ja auch gute Kämpfe, ja, aber der hat halt zweimal verloren gegen Overeem. Das passiert dann nicht, dass du direkt nochmal ein Rematch hast. Nur
ja, wobei es beim letzten Mal ein bisschen zweifelhaft war. Wobei es beim letzten
Mal schon
ein
bisschen zweifelhaft war. Also das wäre halt wirklich, wenn die jetzt wieder kämpfen, wäre das halt wirklich, wir haben sonst keine Ideen, die Schwergewichtsklasse
ist. Ja, aber Volkov ist auch ein bisschen ideenlos. Ich weiß nicht, aber
natürlich, aber noch ein drittes Rematch ist jetzt so kurz nach dem zweiten, also nach dem ersten Rematch.
Gut, 2 Jahre ist nicht wenig.
Übrigens haben die schon dreimal gegeneinander gekämpft, nicht zweimal.
Tatsache.
Naja.
Ja, siehst du, also.
Oh je.
Und hat Verdum gewonnen?
Damals hat Verdum gewonnen gegen Overeem. Ja. Das war bei Pride noch 2006.
Ja, warte
kurz. Also wäre das jetzt schon der vierte Kampf sozusagen. Also,
ja. Alistair Overeem.
Ja, eine spannende Rivalität, die nie endet.
Ja, aber du musst halt auch mal den aufstrebenden Leuten eine Chance geben. Wenn du immer nur die Top 5 untereinander gegen sich kämpfen lässt, wo bleibt dann ein Curtis Blades beispielsweise? Wen soll der denn dann kämpfen?
Der ist doch Platz 5, also kämpft er auch Top 5. Overeem gegen Curtis Blades ist auch Top 5, kämpft gegeneinander.
Ja, gut, jetzt, klar. Jetzt ist Top 5 halt.
aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Das letzte Rematch von denen ist ein Jahr her, nicht mal. Von Overeem und Verdum.
Echt, wann?
3 Kämpfe haben die schon. Der erste Kampf gewinnt Verdum und verliert dann die 2 Rematches. Letzten,
genau.
Ich weiß nicht, also das ergibt keinen Sinn, dass die noch ein viertes Rematch
jetzt haben. Nee, finde ich jetzt auch nicht so interessant.
Das ist Quatsch. Dann packst du Ngannou in den Ring mit Verdum oder Blades oder...
Ngannou bekommt den Kampf gegen Derrick Lewis.
Also, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Volkov komplett abwegig ist. Der ist ja da noch in den Rankings und das ergibt dann schon ein bisschen mehr Sinn vielleicht als Olenik oder Shamil Abdurakhimov.
Ja, aber, du musst natürlich auch den Leuten, die zwischen 5 und 10 stehen, auch mal die Chance geben, gegen den Top-5-Gegner zu kämpfen. Wenn immer nur die Top-5 gegeneinander kämpfen unter sich, dann kommt da nie einer von weiter unten nach oben. Klar, insofern verstehe ich schon, dass die Volkov jetzt einen guten Gegner geben wollen. Für Verdum ist jetzt halt ein bisschen blöd, wie gesagt, klar, weil er hat halt echt nicht viel zu gewinnen jetzt in dem Kampf. Ja.
Ja. Naja, also die Schwergewichtsklasse hat halt da mangelt es an Nachwuchstalenten. Das ist halt einfach so.
Nächste Season.
Ich bin aber gespannt. Ich sehe nämlich gerade ganz nebenbei zufällig auf 14 Taito Iwasa. Den hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Da bin ich ja echt gespannt.
Ja, Taito Iwasa. Der.
Wie weit der nach oben noch kommt. Also das würde mich mal interessieren.
Im Moment sieht er aus, als kommt er nach ganz oben. Ne?
Ja, das ist schon echt beeindruckend, was er abgeliefert hat. Ne?
Mhm. Und guck mal, dem könntest du dann Volkov geben zum Beispiel. Dann greift Volkov mal ganz nach unten und hebt das Nachwuchstalent so ein bisschen an unter Umständen.
Ja, aber vielleicht ist Volkov ja selber das Nachwuchstalent. Wer weiß, schauen wir mal.
Ja, das kann natürlich sein.
Ja.
Aber ich halte es halt für ein Matchup, was ein bisschen abwegig ist einfach. Ich finde es jetzt nicht so... Ja.
Ich weiß
nicht, ich bin nicht so begeistert von dem.
Ich würde gern, wenn wir gerade sagen Top 10, weiß nicht, Andrei Arlovski.
Na, der hat doch gerade gekämpft.
Aber er könnte ja in seinem nächsten Kampf mal wieder gegen, ich weiß nicht,
Taito Iwata kämpfen.
Na, jetzt hat er schon gegen Struve gekämpft. der sollte jetzt auch mal einen besseren bekommen. Weiß nicht, aber ich finde, Arlovski hat noch irgendwas in sich drin, der ist motiviert, der hat 2 Siege jetzt.
Du hast vollkommen recht, der hat mal gegen Verdum gewonnen sogar.
Der ist motiviert, der hat Lust.
Der hat mal gegen Verdum gewonnen und es gab kein Rematch. Perfekter Kampf.
Ja, was ist denn daran perfekt? Arlovski ist noch weiter unten gerankt als Volkov und über Volkov regt ihr euch auf, was Verdum mit Volkov will, der ist auf 8.
Ja,
aber Arlovski,
ja, ja, der ist auf 10. Ja, aber die sollen doch mal eine Chance bekommen.
Ja, aber ihr sagt doch selbst, Volkov ist zu weit unten für Verdum.
Ja, Volkov ist ja noch weiter Volkov unten. Volkov kenne ich nicht und Arlovski kenne ich. Ich habe von Volkov noch nie was gehört.
Das ist das Kriterium.
Ja, vor dem Kampf habe ich, vor der Ansetzung, ich musste googeln, wer ist ja. Alexander Volkov. Ich muss aber nicht googeln, wer ist Andrei Arlovski.
Naja, also guck mal, wenn man jetzt wirklich nach dem Grundsatz die Matchups macht, wir müssen Contender aufbauen und nicht Champions, dann ist der Volkov-Kampf vernünftig und nicht der Arlovski-Kampf. Denn der Arlovski-Kampf wäre gut für Verdum, denn der hat mal gegen den verloren. Quasi, also da hat er mehr zu gewinnen. Na gut,
ja, Arlovski gut, aber hat wenn
richtig viel zu gewinnen.
Arlovski,
das ist halt das Ding.
Wenn Arlovski da haben beide gegen was Nummer 3 gewinnt, dann ist er wieder zurück auf dem...
Genau,
auf
das ist das Ding. Beide haben zu gewinnen. Ja. Arlovski kann wieder ganz nach oben greifen und Verdum kann zeigen, kann im Prinzip seine Niederlage wieder gut machen.
Vor allem
gegen Arlovski.
Arlovski hat...
Bei Volkov, da hat eigentlich nur Volkov...
Ja.
Was zu gewinnen hier in dem Kampf. Ne?
Ja, aber wie gesagt, selbst wenn Arlovski hat gerade erst gekämpft und nächstes Wochenende ist die UFC in London. Also,
ja, genau. Also,
ist ja das, was ich vorhin meinte. Die meisten sind eben vergeben, weil sie eben gleich kämpfen demnächst.
Ja, aber
jetzt vergeben. Die waren vor 2 Monaten, als der Volkov-Kampf besprochen wurde. Mit Verdum wahrscheinlich sah das noch anders aus.
Ich sag mal so, die nächste Fight Night kommt und dann würde ich mir wünschen, Verdum und Arlovski hatten mir dann ungefähr gleich viel Zeit, sich zu regenerieren.
Ja.
Dann würde ich mir einen guten Gegner für Arlovski wünschen, weil der Mann ist hungrig, der hat wieder Bock, der ist wieder motiviert. Er hat jetzt 2 Siege in Folge. Und er hat jetzt einfach mehr Motivation, wieder was zu reißen. Und dementsprechend sollte er dann auch mal gegen, ja, er ist jetzt Top 10, ja, wie gesagt, gegen Top 5 kämpfen.
Aber guck mal, wenn Verdum am Wochenende gewinnt, was ja anzunehmen ist gegen Volkov, dann klopft er ganz, ganz oben an die Titelchance. Was will der denn dann mit einem an Nummer 10
gerankten Arlovski? Aber ich wusste nicht, dass Platz 1 bis 5 überall Verdum besetzt ist. Es gibt auch noch andere Optionen.
Ja, aber weil du ja gerade sagtest, dann sollte vielleicht Arlovski gegen Verdum kämpfen.
Es kommt natürlich drauf an, ob er gewinnt.
Naja, ich meine, ich persönlich gehe davon aus, dass er gewinnt, aber es kann natürlich auch passieren, dass er eben verliert, klar. Das wäre natürlich gut für Volkov. Dann rückt der ein ganzes Stück nach vorn.
Ja, dann sollte aber Volkov gegen Arlovski kämpfen. Ich weiß nicht. Ich wünsche mir, ich mag Arlovski einfach, ich mag ihn, finde ihn sympathisch, keine Ahnung, und würde mir halt wünschen, dass er mal wieder paar wichtige Erfolgserlebnisse bekommt.
Erst bei Arlovski ist eben immer echt alles möglich. Ne? Wenn du einen Kampf hast mit Arlovski, kannst du fast davon ausgehen, dass es ein K.O. wird. Und du weißt halt echt nicht, in welche Richtung. Weil Arlovski halt wirklich die Mittel hat, um jeden auszunocken, aber eben auch das Kind von jedem ausgenockt zu werden. Ja. Also, das ist halt immer echt schwierig.
Ja. Das ist doch schön. Da machst du den Overeem-Arlovski-Kampf.
Boah, das wäre doch witzig. Ja, mal gucken. Ich meine, wenn Overeem jetzt gegen Dings verliert, gegen Curtis Blades, ja, dann
kann doch sein. Haben die schon mal gekämpft, Overeem gegen Arlovski? Ich weiß das gar nicht.
Stimmt, oder?
Kann gut sein. Also beide, die sind schon beide ewig dabei.
Beide sind schon ewig dabei.
Ja,
die haben auch schon gegeneinander gekämpft.
Die haben schon gegeneinander
gekämpft. Oder Mark Hunt.
Ja, ist irgendwie klein in der Schwergewichts...
Mark Hunt wäre interessant.
Division, ne?
Weil Arlovski, Glaskin... Aber, was man sagen muss, Overeem hat auch ein Glaskin, hat aber gegen Mark Hunt gewonnen.
Overeem hat auch Arlovski ausgenockt.
Also ich glaube, Arlovskis Kinn ist fragwürdiger als Overeems, denke ich.
Ja?
Ich ja, weiß nicht, also Overeem. Oh, beides sind Glaskin.
Arlovski wurde mit einem Crane Kick ausgenockt. Das ist schon. Naja, und Punches. Ja, also.
Arlovski wird doch andauernd ausgenockt irgendwie. Also nicht nur mit irgendwelchen Crane Kicks.
Ja, Overeem allerdings auch.
Ja, aber ich habe trotzdem den Eindruck, Arlovski ist ein bisschen anfälliger als Overeem.
Wir können ja mal zählen, was die Knockouts so angehen.
Ja gut, da musst du natürlich auch gucken, von wem die kommen, ne?
Ja, schon. Ja, und man muss natürlich die Zahlen an Kämpfen berücksichtigen.
Und ich hab auch den Eindruck,
ja gut, Arlovski wurde 10-mal ausgenockt, ne?
Puh.
Ja, und aber Overeem, glaube ich, 13, 14-mal oder so in seiner gesamten Karriere. Aber der hat halt auch mehr Kämpfe, ne? So.
Kommen wir zu den Predictions. Kommen wir zu den Predictions. Ich fange an, Werdum vs. Volkov. Ich sag, Werdum gewinnt in der, warte mal, Main Events sind immer 5 Runden, ne?
Ja.
Okay, Werdum gewinnt in der 2. Runde durch Submission. Manuwa gewinnt 2. Runde durch K.O. Dann kommt Du Quesnoy gegen Ware. Spaß, Ware. Duquesnoy, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, gegen Ware. Kann ich nichts zu sagen. Edwards gegen Sobota. Sobota gewinnt. Weiß nicht. 3. Runde via Decision.
Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass der Main Event echt langweilig wird. Werdum gegen Volkov. Das hat so ein bisschen Potenzial für einen langweiligen 5-Runder. Eine langweilige unanimous Decision, aber.
Das denke ich auch.
Aber ich hoffe einfach auch mal, dass Werdum das Ding in der 2. macht. Also ich sage auch, Werdum 2. durch Submission, aber wie gesagt, da liegt ein bisschen eine langweilige Decision in der Luft. Mal gucken. Manuel gegen Blachowicz. Schwierig. Das ist halt schwer zu sagen, weil man eben nicht weiß, wie Manuel die Niederlage gegen Özdemir jetzt verarbeitet hat, mental. Ne? Ich denke aber, das wird eine Decision. Ich denke, Manuwa per Judi, unanimous Decision. Bei dem 3. Kampf muss ich auch ehrlich sagen, die beiden sagen mir überhaupt nichts. Habe ich noch nie gehört. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Die beiden Namen sind mir völlig neu, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und beim 4. Kampf, beim Sobota-Kampf, sage ich natürlich allein schon aus Patriotismus, dass Sobota das Ding macht. Ich denke in der 3. und letzten Runde macht er das Ding durch K.O. oder TKO.
Ja, ich sag, die 2 Deutschen nehme ich. Sobota hat die Kraft natürlich, ne? Der ist aber auch nicht schlecht am Boden. Edwards. Das sind 3 Runden, ne?
Ja.
Ja, ja.
Ja, aber Sobota hat auch irgendwie. Der kriegt das auch hin, die Leute down zu droppen und nicht zu.
Sobota ist im Stand echt stark geworden, muss man wirklich sagen.
Ja, ja. Hat sich auch irgendwie die Hand gebrochen neulich, ne?
Ja.
Oder nicht was?
Ja, da irgendwie eine Verletzung
hat er gehabt. Ja. Ja, Sobota. Ach Gott, ey. Ich kenne Leon Edwards nicht so gut. Ich weiß nicht genau, wofür der anfällig ist. Und das gleiche gilt für den Kampf mit Nasrat, der nicht mal einen Gegner hat, ne?
Einer steht ganz, ganz groß im Raum. Ich kenne nur seine Initialen, er heißt auf Twitter MG Wrestling. Ich habe seinen Namen aber vergessen. Alle schreiben, dass er kämpfen soll. Sogar Darren Till hat gesagt, er soll gegen Nasrat kämpfen. Vielleicht
ist dieses TBD, ist ja vielleicht gar nicht to be determined. Vielleicht ist das ja tatsächlich ein Gegner.
So wie
GSP, weißt du, was eine Abkürzung.
Wahrscheinlich, oder?
Man weiß es nicht.
Ich schau mal kurz nochmal den
Jan. Geh mal auf Twitter und gib MG Wrestling ein. Der soll gegen Nasrat kämpfen. Also viele sagen,
Dana. Also TBD, ich habe gerade gesehen, TBD ist Thomas Berschel-Döring.
Ja, ein Kampf der Deutschen. Ist doch auch interessant.
Ja.
Also ich muss sagen, mir egal, wenn Nasrats Gegner wird, ich sag, Nasrat gewinnt es durch K.O. Und
ja, ich vermute das auch.
Also ja, aber außer
er halt auch einfach nur, weil ich weil ich das gerne so hätte.
Genau, ich hätte es auch gern so.
Ich kenne so Lieder halt überhaupt nicht, das ist das Ding. Aber Nasrat hat eindeutig Potenzial. Und das gleiche gilt für Sobota, deswegen sage ich auch da im Zweifel, ich sag einfach mal ein TKO in der zweiten Runde, aber nehmt, also all diese Kämpfe, bei all diesen Kämpfen bin ich mir nicht sicher. Ich sag das jetzt einfach nur, weil wir da ja, weil wir das ja so ein bisschen
verfolgen, was wir so in den Predictions richtig haben.
Genau, ja, weil wir diese Predictions ja immer so auch als
Angebemittel als, benutzen und
ja,
zumindest, ja, so ich, als zumindest ich. Also wenn ich die Predictions richtig hab, dann stellt WhatsApp schon mal stumm.
Ja, okay. Okay. Also Verdum im Zweifel, ich sag jetzt einfach, Verdum knockt ihn aus in der ersten Runde, weil ich weiß, dass ich das...
Knockt ihn aus?
Ja, einfach so. Also, der kann das ja. Der kann das. Warum nicht?
Ja. Wie oft hat Verdum schon einen über 2 Meter großen Gegner ausgenommen? Aber gut, ist ja dein Tipp.
Kannst du ja, aber ich krieg dann ja auch alles, ne? Wenn ich da recht habe.
Also wenn der stimmt, boah, dann nenne ich dich, Sir.
Wie gesagt, ey, also, ne, das ist halt das Ding. Ich fühle mich so ein bisschen blöd, eine ernste Prediction aufzustellen, wenn ich Volkov so gut wie nicht kenne.
Ja.
Und bei Manua habe ich auch so ein bisschen Mangel. Der erste Kampf hat mir überhaupt nichts gesagt bisher. Generell finde ich Blachowicz so ein bisschen nichts sagen. Der hat eine ganze Menge Decisions gewonnen. Hat auch keine stabile Winning Streak mehr seit Gustafsson. Nicht seit Gustafsson, das ist Manua. Ich bin hier auf dem falschen Profil, aber Blachowicz ist so.
Ja, ist ein solider Typ
so,
auf jeden
so
Fall.
Durchwachsen, ne? Da sind immer mal wieder dann Niederlagen drin und in letzter Zeit von den letzten 7 hat er 4 verloren. Ist oft in der Decision gewesen. Puh, keine Ahnung. Manua im Zweifel. Manua ist ja noch mit einem Bombenresümee unterwegs. Wurde jetzt ausgenockt von Özdemir. Wer weiß, was das für einen Effekt hatte. Hat davor aber auch 2 Leute ausgenockt in der ersten und zweiten Runde.
Also Manua ist allgemein bekannt gewesen als Knockout.
Ja, der erste Kampf ist zur Entscheidung gegangen. Ja, Manua hat 15 K.O.s und 17 Siege. Also
dementsprechend ist, war da halt auch so das Matchup zwischen Manua und Özdemir.
Das wurde ja damals so ein bisschen, das Duell der beiden Knockouts.
Ja, eben.
Und so war und, ja ein bisschen die Promo.
Im Endeffekt hat halt der eine zuerst den besseren Schlag gelandet. Das hätte umgekehrt genauso laufen können, denke ich. Aber
Manua erste Runde Knockout, so wie Verdum.
Ja, kann man ja auch eigentlich vergleichen, also gibt ja auch keine großen Unterschiede in der Knockout Power zwischen Manua und Verdum.
Und Verdum, ja, überhaupt nicht.
Gar nicht
Verdum, also, Verdum ist ja als der K.O.-König bekannt.
Habe ich jetzt eigentlich, Verdum, ich wollte eigentlich auch tippen, Manua gewinnt via Submission.
Ja, aber so eine richtige komplizierte, weißt du, hier irgendwie so ein Twister oder so.
Also, so eine, wo man sich
so ein
denkt,
Flying, so ein Flying irgendwas.
Der war ein Flutjoke.
Suplex, Armbar, ja. Suplex, Armbar, pass auf.
So wie Dimitri Johnson.
Genau.
Ja.
Aber gut. Ja, also, ich stelle mich darauf ein, dass ich nicht recht habe, aber ich habe... ich kann natürlich jetzt auch langweilig wie ihr sagen, zweite Runde Submission von Verdum, aber dann ist es nicht mehr so spannend. Also sag ich
ja, also wenn es spannend ist, wenn es spannend sein soll, dann müsstest du schon sagen, Volkov gewinnt durch Knockout in der ersten Runde. Also
ja,
also dann wäre es spannend, aber also, auch ein Langweiler, wenn du sagst, Verdum gewinnt.
Ja, ich fürchte halt, dass der ganze Kampf ein Langweiler wird, so ein bisschen.
Ich schau mal hier bei Volkov. Volkov, Decision. K.O., TKO, dritte Runde. Submission, dritte Runde. Dann wieder 2 Niederlagen, noch eine Decision. Pff,
Der erscheint mir halt auch nicht so als größter Knockout-Artist. Hat natürlich eine Menge TKOs auch gesammelt. Aber das ist schon eine Weile her. 2011, 2012 um den Zeitraum rum. Seitdem ist dann nicht mehr konsequent was dabei gewesen. Keine Ahnung.
Ja, komm, also, komm, jetzt sag schon, jetzt sag schon, Volkov in der ersten Runde per Triangle Choke.
Ja.
Er hat ja gesagt, alles klar.
Okay. Ja,
so ist das festgehalten.
Also, wollt ihr noch über irgendwas sprechen?
Nö, kennt ihr noch irgendwen auf der Karte, außer, also ich kenne noch ein paar, aber die sind jetzt auch nicht so besonders interessant. Als dass wir darüber sprechen müssen.
Gottbier sagt mir was.
Ja, Gottbier, der hat da diese merkwürdige Aktion mit der. Da war doch, der wurde doch auch irgendwie unterbrochen, weil er ein Foul war oder
so. Echt? Irgendwas. Ja, okay, dann sagt er mir deshalb was.
Der letzte Kampf, ja. Irgendwie sowas war da.
Okay, also, ich würde sagen, machen wir Schluss für heute?
Ja.
Okay, waren auch angenehme 1,5 Stunden. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Besucht MMA Mac, besucht MMA Insight und besucht auf YouTube MMA auf Deutsch. Ja, und Kampfgeist MMA, wenn ihr auch schon gleich dabei seid. Okay, wahrscheinlich hört ihr es gerade von dort. Aber gut.
Ja, wer weiß, ne?
Aber wer weiß. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Eure Abschiedsworte. Oder eure Schlussworte.
Ja, ich kann nicht darauf warten, dass Verdum Volkov ausknockt in der ersten Runde per Flying Knee natürlich.
Ich zitze da auch schon am ganzen Körper.
Also ein Flying Knee à la Yoel Romero erwarte ich von Verdum. Und ich weiß auch, dass das passiert. Und dementsprechend kann ich es kaum erwarten.
Aber du wirst lachen, aber hat Verdum nicht mal Kant mit einem Knie gedroppt?
Ja, natürlich. Das ist ja auch keine. Ich meine, das wäre vollkommen ernst auch.
Ja, er ist auch ein richtig guter Muay Thai-Kämpfer, ne? Ist
ja, nicht ja, nur, ich meine aber, ich mein aber auch ein Flying Knee vom Start direkt. Also,
so Shake Hands mäßig und dann, bam, landet das Knie.
Ganz genau.
Ja.
Genau
ist
so.
Er nicht auch, ist er nicht auch. Ist er nicht auch mit so einem eingesprungenen Kick den Kampf gegen Travis Brown auch eröffnet? Ganz mutig, kann das sein?
Ja, war doch ja, nicht damals. Genau, das hat er gemacht, ja.
Die erste, als erste Aktion?
Ja. Und ich meine aber auch nicht, dass Volkov irgendwie einen Takedown versucht und dann sich bückt, sondern Verdum wird ganz hoch springen, die vollen 2 Meter und das Flying Knee wird perfekt landen und dann gewinnt er den Kampf. Eindeutig erste Runde direkt. 20 Sekunden vielleicht. Das sind meine Abschlussworte.
Gut, Remo?
Ja, gut, also ich hoffe, dass der Kampf nur annähernd so spannend wird, wie wir jetzt hier gerade uns ausgemalt haben, denn ich fürchte ein bisschen, wie gesagt, dass es so ein bisschen ein Stinker wird, ein Langweiler der Kampf. Ich hoffe natürlich nicht, aber schauen wir mal, wird sich ja dann nächste Woche zeigen.
Ja, tut mir leid für den Sarkasmus.
Jo, also dann, bis zum nächsten Mal, das war Episode 7. Ciao, ciao.
Adios.
Tschüss.